Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien bietet den USA konkrete Hilfe für Hurricane-Opfer an. Tschechien wird Euro voraussichtlich 2010 als Währung einführen. Erste Auslandsreise des irakischen Präsidenten führt möglicherweise in die Tschechische Republik. Die tschechische Regierung hat den USA Hilfe zur Überwindung der verheerenden Schäden angeboten, die der Hurricane Katrina in den US-Südstaaten Alabama, Louisiana und Mississippi verursacht hat. So sollen etwa ein Feldlazarett, eine Antichemiewaffeneinheit der tschechischen Armee sowie Militär- und Zivilflugzeuge zur Verfügung gestellt werden. Das gab Premierminister Jiří Paroubek heute Vormittag nach einem Treffen mit dem US-amerikanischen Botschafter William Cabanis in Prag bekannt. Bis Mitte der Woche soll Klarheit darüber herrschen, welche Hilfsleistungen die Amerikaner annehmen werden. Die Vereinigten Staaten hatten am Sonntag offiziell um Hilfe für die Opfer des Hurrikans bei der Europäischen Union und bei der NATO ersucht. Die ersten Spendensammlungen sind in Tschechien bereits angelaufen. Die Tschechische Republik wird den Euro voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2010 als Währung einführen. Nach einem Treffen mit Zentralbankchef Zdeněk Tuma sagte Regierungschef Jiří Paroubek am Montag, einen früheren Termin halte er nicht für günstig. Tschechien hatte zunächst geplant, den Euro im Laufe der Jahre 2009 und 2010 einzuführen. Vergangene Woche hatte Paroubek Informationen aus dem Finanzministerium als voreilig bezeichnet, nach denen Tschechien im Jahr 2010 der Eurozone beitreten könnte. Der irakische Präsident Jalal Talabani wird nach Informationen der tschechischen Tageszeitung Mladá Fronta Dnes möglicherweise im Oktober Tschechien besuchen. Darüber informierte das Blatt in seiner Montagsausgabe. Tschechien wäre damit das erste Land, dem Talabani als Staatsoberhaupt einen Besuch abstatten würde. Auch der tschechische Präsident Václav Klaus hatte einen solchen Besuch in Erwägung gezogen, als der Talabani nach der Massenpanik auf einer Bagdader Brücke am vergangenen Mittwoch in einem Telegramm kondolierte. Die tschechische Währung ist heute Vormittag mit einem neuen Top-Wechselkurs im Verhältnis zum Euro gehandelt worden. Mit 29,10 Kronen pro Euro erreichte sie den höchsten Wert seit 3 Jahren. Möglicherweise könnte der Wechselkurs in den nächsten Tagen sogar die 29-Kronen-Marke unterschreiten, sagte am Montag eine Ökonomin der Gesellschaft Next Finance. Das waren die Nachrichten mit Silja Schultheis.
Sie hören Radio Prag, die deutschsprachigen Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Zum Tagesecho begrüßt Sie am Mikrofon Bára Procházková. Auch heute haben wir für Sie wieder Beiträge über die aktuellen Ereignisse in der Tschechischen Republik vorbereitet, unter anderem mit folgenden Themen. Die tschechische Regierung bietet den Hurrikanopfern in Amerika Hilfe an. Auch in Tschechien steigen die Benzinpreise. Und die Aposteluhr auf dem Altstädtering in Prag wird renoviert, eine unangenehme Überraschung für Prag-Touristen. Dies und anderes bei uns im Tagesecho, danach erwartet Sie die neueste Ausgabe der Rubrik heute am Mikrofon. Also bleiben Sie dran! Rund eine Woche ist es her, seit der verheerende Hurrikan Katrina über die Südostküste der Vereinigten Staaten hinwegzog, Tage, in denen sich zeigte, dass auch die letzte verbliebene Supermacht mit einer Katastrophe dieses Ausmaßes nicht ohne weiteres allein fertig wird. Am Sonntag baten die USA daher offiziell die Europäische Union und die NATO um Hilfe für die Katastrophenopfer. Konkrete Maßnahmen besprachen Präsident Václav Klaus und Premier Jiří Paroubek am Montag mit dem amerikanischen Botschafter in Prag, William Cabanis. Thomas Kirschner berichtet.
Mehr als 200.000 Menschen in den Bundesstaaten Mississippi, Florida und Louisiana haben durch den Hurrikan Katrina das Dach über dem Kopf verloren. Derzeit werden mehr als 140 Tote gemeldet. Die Zahl wird aber noch um ein Vielfaches steigen. Vor allem in der überfluteten Südstaatenmetropole New Orleans ist das Ausmaß der Katastrophe noch immer nicht zu überschauen. Die US-Regierung entschloss sich daher am Sonntag zu einem offiziellen Hilfsansuchen an die NATO und die EU. Bei einem Treffen mit dem US-Botschafter William Cabanis boten am Montag in Prag Präsident Václav Klaus und Premierminister Jiří Paroubek auch die Hilfe der Tschechischen Republik an.
Ať už se jedná o týmy obsluhující úpravy vod. Es kann sich dabei um Reparaturteams zur Wiederherstellung der Wasserversorgung handeln, um medizinische Kräfte. Gegebenenfalls können wir auch Teile eines Feldkrankenhauses bereitstellen. Außerdem Rettungseinheiten, eine Einheit zur chemischen Aufbereitung von Wasser, Einheiten zum Abpumpen des Hochwassers und schließlich Mittel zur Wasseraufbereitung.
Sagte Premierminister Paroubek und unterstrich, dass Tschechien bei den Hilfsangeboten auf die Erfahrungen von den großen Überschwemmungen im Sommer 2002 zurückgreifen kann. Noch in dieser Woche wird der Krisenstab der US-Regierung darüber entscheiden, welche Angebote angenommen werden, erklärte Botschafter William Cabanis.
Your offer of assistance is going to be taken under immediate
consideration. Die tschechischen Hilfsangebote werden jetzt unmittelbar vom Krisenstab im State Department in Washington geprüft. Von dort werden wir dann spezifische Anforderungen erhalten, mit denen wir bis zum Ende der Woche auf die tschechische Regierung zutreten und sagen können, wir werden ganz sicher dieses und jenes Angebot gebrauchen können.
Sicherlich Verwendung geben wird es für eine finanzielle Soforthilfe in Höhe von 25 Millionen Kronen, rund 1 Million US-Dollar, die die tschechische Regierung noch am Sonntag bereitgestellt hat. In erster Linie eine Solidaritätsgeste an den wohlhabenden amerikanischen Bündnispartner.
Die Auswirkungen des Hurrikans Katrina, der die Förderplattformen und Raffinerien an der amerikanischen Südküste von Golf von Mexiko zerstört hat, reichen auch bis nach Tschechien. Denn auf dem tschechischen Markt herrscht Angst von einer nicht ausreichenden Versorgung mit Treibstoffen. Deshalb steigen auch hierzulande die Benzinpreise bis zu 33 Kronen, rund 1,10 Euro mussten die Autofahrer am Wochenende für einen Liter Suppe bleifrei zahlen. Das entspricht einer Erhöhung der Benzinpreise um 3,40 Kronen je Liter. Und Experten zufolge sollte dies noch nicht das Ende der Preissteigerung sein. Auf dem gesamten Gebiet der Tschechischen Republik gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Benzin. Bei einigen Tankstellen entstehen längere Warteschlangen, denn auf bis zu 35 Kronen pro Liter, rund 1,20 Euro, werden die Preise vermutlich noch ansteigen. Gerade die Benzinpreise lösten am Wochenende eine politische Diskussion über die Höhe der Verbrauchersteuer aus. Die oppositionellen Bürgerdemokraten, ODS, werden im September im Abgeordnetenhaus einen Vorschlag zur Senkung der Verbrauchersteuer einbringen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der ODS, Vlastimil Tlustý, im tschechischen Fernsehen.
Wir werden eine solche Veränderung der Verbrauchersteuer vorschlagen, dass der Staat gerade aus dieser Preisentwicklung der Treibstoffe keinen Gewinnzuwachs erzielen kann. Der Staat profitiert von der aktuellen Preiserhöhung zu 2/3.
Der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten, Stanislav Gross, CSSD, lehnte diesen Vorschlag als einen puren Populismus ab. Die Regierung werde in Kürze vielmehr über Wege beraten, die Preissteigerung zum Beispiel über eine Pendlerpauschale auszugleichen, betonte der Sozialdemokrat. Die südböhmischen Städte Tabor und Písek, Bernau bei Berlin, die oberpfälzische Stadt Bernau oder Konstanz am Bodensee. Auf den ersten Blick haben diese Städte nichts gemeinsam, sie teilen jedoch ein Stück Geschichte. Sie alle tragen bestimmte Spuren der Hussitenbewegung, einer in Böhmen im 15. Jahrhundert entstandenen reformatorischen Strömung. Am kommenden Wochenende werden die Vertreter der sogenannten Hussitenstädte zu einem historischen Festival nach Tabor kommen. Mehr von Martina Schneibergova.
An die hussitische Tradition ihrer Stadt werden die Bewohner von Tabor in den nächsten Tagen bereits zum 14. Mal mit einem international historischen Festival erinnern, das in Deutsch einfach als die Tabor-Treffen bezeichnet wird. Zu den Feierlichkeiten waren in den letzten Jahren auch Vertreter von Städten eingeladen, die Mitglieder der sogenannten Vereinigung der Städte mit hussitischer Geschichte und Tradition sind, wobei es sich bei den Spuren, die die Hussiten in einigen der Städte hinterließen, nicht immer gerade um Positives gehandelt haben muss. In der 1998 gegründeten Vereinigung darf auch Konstanz am Bodensee, wo der böhmische Kirchenreformator Jan Hus 1415 aus Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, nicht fehlen. Die Beziehungen zwischen dem von den Nachfolgern von Hus gegründeten Tabor und Konstanz werden auf offizieller Ebene seit mehr als 20 Jahren gepflegt. Nach Einzelheiten fragte ich den Bürgermeister von Tabor, František Dědič.
Wir haben einerseits eine Partnerstadt in Deutschland, und zwar Konstanz. Aus Konstanz kommen schon traditionell hunderte Besucher zu unseren Feierlichkeiten. Künstlerische Ensembles aus Konstanz gehören seit Jahren mit zum Kulturangebot der Taborer Treffen. Dasselbe kann man andererseits über andere sozusagen befreundete Städte sagen, die Mitglieder der Vereinigung der Städte mit hussitischer Geschichte und Tradition sind. Mitglieder der Vereinigung sind 6 Städte in Deutschland und 9 Städte in Tschechien. Sie alle hatten etwas mit der hussitischen Geschichte zu tun, sei es auf der Seite der Hussiten oder auf der Seite ihrer Feinde.
Dem Bürgermeister von Tabor zufolge handelt es sich bei der Zusammenarbeit in der Vereinigung um eine neue Dimension in den tschechisch-deutschen Beziehungen. An die Hussitenkriege bzw. den böhmischen Kirchenreformator Jan Hus wird nämlich in allen Städten der Vereinigung in irgendeiner Form erinnert. So wird beispielsweise im Rahmen der Burgfestspiele in Neuenburg vorm Wald das Spiel vom Hussenkrieg aufgeführt. In Bernau bei Berlin werden die sogenannten Hussitenfestspiele organisiert. Die Bewohner von Tabor dürfen bei den Veranstaltungen in diesen Städten auch nicht fehlen, Bürgermeister Dědič dazu.
Wenn in Deutschland die Hussitenfestspiele oder andere Festivitäten mit hussitischer Thematik stattfinden, reisen unsere Bürger auch gerne dorthin. Ich meine, dass die Vereinigung der Städte mit hussitischer Geschichte ein einzigartiges tschechisch-deutsches Projekt darstellt, weil es sich nicht nur um eine Partnerschaft von 2 Städten, sondern um eine Zusammenarbeit von einem breiteren Spektrum von Städten handelt.
Abgesehen von den hussitischen Städten wird Tabor demnächst auch einen Partnerschaftsvertrag mit der oberösterreichischen Stadt Wels schließen. Am bevorstehenden Festival in Tabor wird dem Bürgermeister zufolge schon das Ensemble Capella Ovilava aus Wels teilnehmen.
Das zurückliegende Wochenende sollte für die tschechischen Sportfans einige Leckerbissen in denen von ihnen bevorzugten Sportarten Fußball und Eishockey bereithalten. Doch weder nach dem WM-Qualifikationsspiel der Auswahlkicker in Rumänien noch bei dem Liberecer Eishockeyturnier um den sogenannten Česká pojišťovna Cup gab es für die Anhänger der tschechischen Teams Grund zum Jubel. Welchen Ausgang die erwähnten Sportevents genommen haben, das verrät Ihnen nun Lothar Martin.
Die Ausgangslage vor der schweren Auswärtspartie der tschechischen Fußballer in Konstanza gegen Gastgeber Rumänien war klar. Nur ein Sieg hätte ihnen die gute Chance erhalten, sich in der europäischen Qualifikationsgruppe 1 den ersten Platz und die damit auf direktem Wege verbundene Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu sichern. Ein Unentschieden hätte diese Möglichkeit unter schwierigen Bedingungen auch noch bewahrt. Eine Niederlage aber? Nichts aber. Es ist eine bittere 0:2 Niederlage geworden, die durch 2 Geniestreiche des derzeit besten rumänischen Fußballers Adrian Mutu besiegelt wurde. Die tschechische Auswahl, die ohne die verletzten Rosický, Galásek und Lokvěc antreten musste, konnte nicht an die von ihr gewohnten Leistungen anknüpfen und sie blieb vor allem in der ersten Halbzeit einiges schuldig. Der quittierte Auswahltrainer Karol Brückner den Rückschlag unmittelbar nach dem Abpfiff auch in sportlich fairer Weise.
Ich muss dem Gegner gratulieren. Er war besser und hat das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert. Wir konnten dem nichts entgegensetzen. Unsere Abwehr ist nach der Verletzung von Jankulowski auseinandergefallen. Wir mussten im Mittelfeld improvisieren, doch nur mit kämpferischen Mitteln war nichts zu machen.
In der Tat, das Fehlen von Regisseur Tomáš Rosický machte sich stark bemerkbar. Und auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Linksverteidiger Marek Jankulowski traf die tschechische Mannschaft sehr. Doch lamentierend gilt nicht. Wer zur WM will, muss auch dadurch. Das neue Ziel der tschechischen Fußball ist nun der 2. Gruppenplatz, für den noch 5 Punkte aus den Heimspielen gegen Armenien und die Niederlande und der Auswärtspartie in Finnland geholt werden müssen. Dank diesem kann man auch als einer der 2 punktbesten Zweiten oder über die Relegation zur WM nach Deutschland gelangen. Bei dem am Sonntag im nordböhmischen Liberec Reichenberg zu Ende gegangenen Eishockeyturnier um den Česká pojišťovna Cup hat die tschechische Nationalmannschaft nur den 3. Platz erringen können. Weil sie ihrem erst nach dem Penaltyschießen am Donnerstag sichergestellten 2:1 Auftaktsieg gegen Finnland kein Erfolgserlebnis mehr folgen ließ. Im Gegenteil. Gegen den späteren Turniersieger Schweden gab es eine verdiente 3:5 Niederlage und ihr abschließendes Spiel gegen Russland verloren die Schützlinge von Neunationaltrainer Alexander Tschik mit 1:2, nachdem sie noch bis 3 Minuten vor Spielende mit 1:0 geführt hatten. Nicht nur Adamczyk hatte mit einem besseren Abschneiden seiner neu formierten Mannschaft gerechnet. Auch die Zuschauer hofften auf eine erfolgreichere Premiere der neuen, topmodernen Tipsport-Arena in Liberec, die mit diesem Turnier ihre erste Bewährungsprobe bestand. Ihre offizielle feierliche Eröffnung erfolgt zwar erst an diesem Donnerstag, doch die leider bei dem schönen Sommerwetter nicht sehr zahlreich erschienenen Zuschauer konnten schon jetzt begeistert feststellen.
Arena Sem Liberec, to nádherný.
Die Arena gefällt mir sehr, sie ist wunderschön.
Wie jeden Tag werden sich auch in den kommenden Monaten wieder zahlreiche Touristen am Altstädter Ring in Prag vor der Aposteluhr, tschechisch Orloj, versammeln, um zur vollen Stunde gebannt dem Glockenspiel mit den 12 Aposteln zu lauschen. Bis Mitte November wird das beliebte Schauspiel aber ausbleiben und der ansonsten so belebte Platz unter der Uhr wie leergefährt sein. Sebastian Kraft war Zeuge dieses Szenarios, das sich seit ein paar Tagen in der Prager Altstadt abspielt.
Der Zahn der Zeit macht auch vor der Aposteluhr nicht Halt. Die 1410 erstmals erwähnte astronomische Uhr wird seit Samstag einer aufwendigen und längst überfälligen Restauration unterzogen, die sich das tschechische Kulturministerium 2,5 Millionen Kronen, ungefähr 830.000 Euro, kosten lässt. Dazu werden neben der Wartung des Zifferblattes und des Uhrwerks auch die einzelnen Apostelfiguren von ihren Plätzen entfernt und von Spezialisten erneuert. Muss diese Aktion aber ausgerechnet zu einer Jahreszeit sein, in der tausende Touristen die Prager Innenstadt säumen? Dazu meint Otakar Sametschnik von der Firma Heinz, die die Aposteluhr schon seit 140 Jahren betreut.
Es tut uns leid, dass die Renovierung ausgerechnet in der Hochsaison stattfindet. Aber zur Behebung der Schäden sind bestimmte meteorologische Bedingungen nötig, die gerade jetzt herrschen. Allen Touristen, die wegen der Aposteluhr nach Prag kommen, will ich um Verständnis bitten. Aber einmal in 10 Jahren muss der Orloj eben renoviert werden, damit er nicht nur unserer Generation erhalten bleibt, sondern auch in 100 Jahren noch funktioniert.
Von den Touristen, die sich zu jeder vollen Stunde dicht gedrängt vor der Aposteluhr versammeln, dürften die wenigsten eine Vorstellung haben, welchen Leidensweg die Apostel jede Stunde zu absolvieren haben. Jana Kopetzka vom Institut für Kulturerde gibt einen kurzen Einblick in das Innenleben der Uhr.
Die Aposteluhr ist äußerst harten klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Konkret bedeutet das, im Winter friert sonst auch Wasser, im Sommer scheint die Sonne drauf. Die Temperaturschwankungen sind wirklich extrem. Im August kann sich die Scheibe mit den Ziffern auf bis zu 70 Grad erhitzen, was gerade für die Farben schädlich ist.
Insbesondere das Skelett, das an die Endlichkeit des menschlichen Lebens erinnern soll, schien diesen Bedingungen seit der letzten Renovierung 1994 nicht mehr standgehalten zu haben. Die Restaurateure stellten mehrere Rippenbrüche fest, die sich aber leicht beheben lassen. Schmerzen dürfte der symbolische Tod ohnehin keine empfunden haben.
Soweit für heute unsere aktuellen Themen im Tagesecho. Wer den Namen Troja hört, der denkt wahrscheinlich zunächst an die Sagenwelt der Antike oder konkret an das trojanische Pferd, sozusagen das Urbild der Kriegslisten. Bei den Pragern konnte das ein wenig anders sein. Wenn ein Prager den Namen Troja hört, dann denkt er vielleicht als erstes an das gleichnamige Viertel der tschechischen Hauptstadt, an das dort befindliche Schloss und den gleich nebenan liegenden Zoo. Ein trojanisches Pferd gibt es dort zwar keines, aber ungefähr 500 andere Tierarten. 3 Jahre nach einer verheerenden Überschwemmungskatastrophe erstrahlt der Zoo nun in neuem Glanz. Gerald Schubert unterhält sich in der folgenden Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon mit Peter Feig, dem Direktor der Prager Zoos in Troja.
Heute am Mikrofon.
Tak jsme v městské části Prahy, která se jmenuje Troja. Je to místo, které navazuje.
Wir befinden uns hier im Prager Stadtteil Troja. An Troja grenzt gleich auf der anderen Seite der Moldau der Park Stromovka an. Ein Steg verbindet beide Lokalitäten. Gleich in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es auch einen botanischen Garten und auch das Schloss Troja. Für die Prager ist diese Gegend, was die Freizeitgestaltung betrifft, die meistbesuchte der Stadt.
Sagt Petr Fejk, der Direktor des Prager Zoos. Seit wann gibt es die Anlage hier am Ufer der Moldau und welchen Stellenwert nimmt sie im Vergleich mit anderen tschechischen oder europäischen Tierparks ein? Petr Fejk?
Ta zahrada je tady už 74 let. Není ani nejstarší, ani největší.
Den Zoo gibt es hier seit 74 Jahren. Er ist aber weder der älteste noch der größte in Tschechien. Denn der Zoo in Chomutov ist beispielsweise größer, der in Liberec wiederum ist älter. Auch im Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Metropolen ist es ähnlich. Dort sind die Tierparks meist schon im 19. Jahrhundert entstanden, in Prag aber erst im Jahr 1931. Dass er sehr jung ist, hat aber auch Vorteile. Er wurde einfach an einer sehr gut geeigneten Stelle errichtet. In Wien, Berlin oder Budapest sind die Zoos eher im Zentrum der Stadt und liegen heute in der Nähe von Autobahnen oder in dicht verbautem Gebiet. Wir sind hier von schöner Natur umgeben. Wir haben echte Wasserflächen, echte Felsen, echte Wälder, echte Wiesen. Wenn er also auch nicht der älteste ist, so ist der Prager Zoo aber auf jeden Fall der meistbesuchte. Und wir haben die größte Zahl an Tieren. Gegenwärtig kommen jährlich mehr als 1 Million Besucher und wir haben 4000 Tiere aus 500 Arten. Die Gesamtfläche des Zoos beträgt 60 Hektar. Für die Besucher gibt es darauf Wege von insgesamt ungefähr 12 Kilometern. 60 Hektar pro návštěvníky to zhruba znamená
12 Kilometrů cest. Dass der Zoo unmittelbar am Wasser liegt, davon war bereits die Rede. Was heute einen Teil der Naturschönheiten der Gegend ausmacht, war im August 2002 Auslöser einer Katastrophe. Die Überschwemmungen, die damals weite Teile Prags und der Tschechischen Republik heimgesucht hatten, betrafen auch den Prager Zoo.
My jsme před několika dny oslavili třetí výročí povodně. Byla to největší tragédie.
Vor einigen Tagen hatten wir den dritten Jahrestag des Hochwassers. Das war damals die größte Tragödie, die der Prager Zoo jemals erlebt hat. Innerhalb von wenigen Stunden mussten wir mehr als 1000 Tiere evakuieren. Elefanten, Nashörner, Nilpferde, Menschenaffen, hunderte Vögel und so weiter. Leider ist es uns nicht gelungen, alle Tiere zu retten. Vor allem mehrere Dutzend Vögel sind gestorben, und zwar an dem Schock. Und wir mussten sogar einen Elefanten und ein Nilpferd töten. Ein sehr traumatisches Erlebnis. Insgesamt kann man sagen, es war die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in irgendeinem Tierpark der Welt gegeben hat. Der Schaden betrug 250 Millionen Kronen, das sind fast 8,5 Millionen Euro. Der gesamte untere Teil, also die Hälfte des Zoos, war komplett zerstört. Wir mussten eigentlich wieder von vorne beginnen. Heute, 3 Jahre später, können wir sagen, dass es uns nicht nur gelungen ist, den Zoo wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, sondern die Hochwasserkatastrophe als Herausforderung anzusehen, dem Tierpark das Antlitz des 21. Jahrhunderts zu verleihen. Von den 9 Pavillons, die wir hier haben, sind 8 im vergangenen Jahr entstanden. Ich bin schon kreuz und quer durch die Welt gefahren und habe die verschiedensten zoologischen Gärten gesehen. Aber ich kann sagen, dass der Prager Zoo derzeit wirklich einer der schönsten in Europa ist. Die neueste Attraktion ist dabei der indische Dschungel, ein Pavillon mit allem drum und dran, inklusive Regen, tropischen Temperaturen und so weiter. Das ist unser Flaggschiff und es zeigt meiner Meinung nach, wie ein moderner europäischer Zoo aussehen sollte.
Jak by měla podle našeho názoru vypadat kvalitní evropská zoologická zahrada.
Gibt es derzeit Nachwuchs im Zoo, auf den sich die Besucher freuen können? Direktor Petr Fejk.
My v současné době našimi největšími atraktivitami je mládě ledního medvěda, i když to není.
Derzeit gehört dazu ganz bestimmt ein kleiner Eisbär. Gerade jetzt beginnt sich auch draußen zu zeigen. Aber das wertvollste Junge überhaupt, das erst in letzter Zeit geboren wurde, ist das erste Gorilla-Baby, das jemals in Tschechien zur Welt kam. Es ist ein Weibchen und sie heißt Moja. Sie wurde zwar schon im Dezember geboren, aber jetzt ist sie groß genug, um die Besucher wirklich voll auf ihre Kosten kommen zu lassen. Was neue Tierarten betrifft, der ganze indonesische Dschungel ist voll von Tieren, die es früher in Prag niemals gegeben hat.
Übrigens, auf seinen Visiten in anderen Tiergärten haben sich für Petr Fejk interessante kulturelle Vergleichsmöglichkeiten erschlossen.
Pražská zoologická zahrada je dlouholetým členem Světové asociace zoo a akvárií.
Der Prager Tierpark ist ein langjähriges Mitglied der weltweiten Assoziation der zoologischen Gärten und Aquarien. Diese Assoziation veranstaltet jedes Jahr irgendwo auf der Welt ein Treffen von Zoodirektoren. Dank dieser Konferenzen habe ich schon Zoos auf allen Kontinenten gesehen. Ich kann sagen, dass Qualität und Stil der zoologischen Gärten sehr unterschiedlich sind, dass nicht nur die ökonomischen Bedingungen, sondern auch die Mentalität eines Volks sich in ihnen bemerkbar machen. Man kann an einem Zoo, an dem Zugang zu den Tieren, sehr gut erkennen, welche Werte für ein Volk wichtig sind. Verkürzt kann man sagen, die Amerikaner haben einen Hang zur Show. Die Deutschen wiederum sind sehr wissenschaftlich und ernst. Die Japaner sind hervorragende Gärtner, aber nicht ganz so gut bei der Tierhaltung. Und der Prager Zoo ist, glaube ich, ein typisch mitteleuropäischer Zoo, der ein ausgewogenes Verhältnis, eine Harmonie all dieser Elemente zeigt. Gute Bedingungen für die Tiere, ein guter Service gegenüber den Besuchern und nicht zuletzt das Design. Das betrifft auch Wege, Bänke und sogar Mülleimer. Alles ist wichtig und alles sollte in einem bestimmten Stil gestaltet sein. Das finden Sie in anderen Teilen der Welt nicht. Das ist eine europäische Spezialität.
V jiných částech světa třeba nenajdete a myslím si, že je to taková evropská specialita.
Und mit dem Prager Zoo sind wir für heute bereits wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und verabschiede mich im Namen der ganzen Redaktion. Auf Wiederhören. Das war Bára Procházková auf Radio Prag, den deutschsprachigen Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 700 kHz.